Heute mit der vorletzten von 10 Folgen aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Stefan Schad liest und jetzt, das letzte Kapitel des Buches, ist dem Element Luft gewidmet.
Jederzeit dürfen Besucher Caspar David Friedrich in seinem Atelier in Dresden stören. Friedrich bietet ihnen stets seinen eigenen Stuhl an. Einen zweiten hat er nicht im Raum. Er zeigt ihnen das Bild auf der Staffelei, an dem er gerade malt, und holt Ältere aus der kleinen Kammer daneben hervor. Er liebt es, über seine Kunst zu sprechen, und vor allem hofft er natürlich immer, ein Bild zu verkaufen. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen in Friedrichs Atelier. Einmal schreibt er in einem Brief, es werde dort gerade gleichzeitig Russisch, Französisch und Englisch geredet. Ein ewiger Tag der offenen Tür im Haus an der Elbe 33. Es gibt nur eine Ausnahme. Jetzt malt er gerade die Luft, so sagt seine Frau dann zu dem Gast, der gerade an der Tür geläutet hat. Jetzt darf man ihn nicht stören. Denn wissen Sie, Himmelmalen ist für ihn wie Gottesdienst. Ja, genau so hat sie es gesagt. Caspar David Friedrich ist am 5. September des Jahres 1774 morgens um 3:30 in Greifswald unter ungewöhnlichen Sternen geboren. Er ist Jungfrau, sowohl im Sternzeichen als auch im Aszendenten. Wer sich von Friedrichs Hang zur Akkuratesse und Ordnung überzeugen will, der sich für Astrologen fast zwangsläufig aus dieser Himmelskonstellation ergibt, der werfe einen Blick in sein Atelier, wie wir es von den Bildern seines Freundes Kersting kennen. Es ist fast schon klischeehaft besenrein, komplett leer. Ein Stuhl, eine Staffelei, der Boden so blank wie die Wände. Die Reinlichkeit behagt gar wohl, wie Friedrich in einem seiner rührend ungelenken frühen Gedichte schreibt, und damit auch keiner daran zweifelt, eine Strophe später noch einmal, ich hab's gern reinlich. Auch später preist er in Bildern und Räumen die schönste Sauberkeit. Malen also im Geiste des deutschen Reinheitsgebotes. Und obwohl Besucher ein- und ausgehen, gewährt Friedrich nur 3 Gerätschaften Zutritt zu seinem Atelier und hängt sie an den Nagel an der Wand neben seine Staffelei, einem Dreieck, einem Lineal und einer Reißschiene, damit er in seinen Bildern die genauen mathematischen Berechnungen des goldenen Schnittes durchführen kann. Ja, es hilft nichts, wo wir nur Gefühle sehen wollen, Sehnsucht, Gottesliebe und Naturtreue, da basiert die Bildwirkung bei der Jungfrau Friedrich in Wahrheit immer auch auf Perfektionismus und Millimetergenauigkeit. Und wahrscheinlich ist es auch das Ordnende, was ihn anfangs stark mit der Jungfrau Goethe verbindet, der ja die ganze weite Welt in ein höheres System einpassen will. Aber Goethes Aszendent Skorpion lässt ihn dann doch giftige Pfeile in Richtung der doppelten Jungfrau Friedrich schießen, als dieser sich weigert, die erbaulichen und erfreulichen Bilder zu malen, die er sich erträumt. Friedrich liebt die Sterne, die Planeten und den Mond. Ja, er verehrt diese himmlischen Regenten. Er glaubt jedoch nicht an deren Macht, sondern nur an die Gottes. 1974, zum 200. Geburtstag Friedrichs, gibt es in der DDR Sonderbriefmarken für den Künstler, der ja glücklicherweise sowohl im späteren Gebiet der DDR geboren ist, als auch gelebt und von dort sehr brav auf jegliche Westbesuche oder Ausreiseanträge verzichtet hat. Von Italien hat er noch nicht einmal zu träumen gewagt. Im Katalog der Dresdner Galerie Neue Meister wird Friedrich daraufhin auf verquere Weise sogar als Vorläufer des marxistischen Menschenbildes gefeiert, ja, des sozialistischen Realismus. Hat er nicht einmal gesagt, die Menschen seien Fürstenknechte? Na also. Von Religion als Schlüssel zum Verständnis von Friedrich natürlich kein Wort in dem Land, das selbst die Engel zu Jahresendflügelpuppen gemacht hat. Doch am Tag vor der Drucklegung gelingt es Hans-Joachim Neidhardt, dem sachkundigen Kurator, doch noch seinen Beitrag, indem er Friedrichs tiefe Frömmigkeit beschreibt, seinen Glauben an die Auferstehung und seine christliche Heilserwartung in den Katalog zu schmuggeln. Anders, so weiß auch Neidhardt, könne man den Künstler nicht wirklich verstehen. Als die Direktion es merkt, ist es zu spät. Der Katalog ist gedruckt. Und so gibt es für den Kurator Neidhardt nur eine unchristliche Abmahnung und der Direktor erhält an seiner Stelle den sozialistischen Verdienstorden. Als Neidhardt dann im selben Jahr 1974 den Westdeutschen Kunsthistorikertag in Hamburg besucht, wo über Friedrich diskutiert wird, reibt er sich die Augen. Offenbar wird Anfang der 70er Jahre in Sachen Friedrich nirgendwo marxistisch-leninistischer argumentiert als im akademischen Mittelbau der Bundesrepublik. Die Kritiker toben, weil Helmut Börsch-Supan in seinem gerade erschienenen fundamentalen Werkverzeichnis der Bilder Friedrichs überall in den Birken, den Tannen und den Ankern christliche Symbole des Paradieses und der Auferstehung entdeckt haben will. Die DDR, bemerkt Neidhardt lächelnd, hätte ihre Freude, wenn sie wüsste, wie vehement im Westen für ein marxistisches Friedrich-Bild gekämpft wird. Eine Chance will Goethe dem seltsamen Caspar David Friedrich dann doch noch geben. Er hat zwar das Gefühl, dass der Maler auf einem Irrweg geht und hat den Brüdern Boisseret bekannt, dass er ein Bild von ihm zerschlagen hat, um seinen Mut zu kühlen, aber gut, er will jetzt mal nicht so sein, denn jetzt könnte ihm dieser sonderbare Friedrich wirklich mal behilflich sein. Gerade ist Goethe sehr fasziniert von dem Engländer Luke Howard, dem es als erstem gelungen ist, die scheinbar undurchschaubaren Wolken am Himmel endlich doch zu durchschauen und in ein Ordnungsgefüge zu packen. Stratus, Cirrus, Cumulus und so weiter, endlich gibt es Namen für das Unaussprechliche über seinem Kopf. Goethe ist aufgeregt und dankbar und schreibt sofort ein ziemlich schlechtes und sehr wolkiges Gedicht darüber. Und dann lässt er Friedrich über seine hübsche Freundin Luise Seidler, die auch das Malersherz erobert hat, fragen, ob er nicht vielleicht diese drei zentralen Wolkenformen für ihn malen könne, als eine Art Schaubild. Dann hätte er sie immer vor Augen, ohne aus dem Fenster schauen zu müssen. Und Goethe wie Luise Seidler wissen, dass Friedrich das durchaus könnte. Ja, er habe aus Freundlichkeit sogar bei manchem Bild von Luise, so erzählt sie freimütig, die Luft gemalt, wie man das damals genannt hat. Es kommt also zu dem Moment, auf den Friedrich seit Jahren gewartet hat. Der Dichterfürst gibt ihm einen kleinen, erfüllbaren Auftrag. Er will offenbar Frieden mit ihm schließen. Aber spätestens in diesem Moment wächst einem Friedrich ans Herz, denn er sagt nein. Nicht mit mir. Das ist nicht meine Auffassung von Kunst, sagt er. Und, so mag er zudem denken, nicht meine Auffassung des Himmels. An einem sehr wolkenreichen 8. Oktober 1816 schreibt Seidler darum nach Weimar, dass wegen Goethes Anfrage dunkle Zorneswolken über Friedrichs sanftem Gemüt aufgezogen seien. Ja, leider müsse sie dem Herrn Geheimrat nach Weimar melden, dass Friedrich fürchtet, künftig müssten nun die leichten freien Wolken sklavisch in diese Ordnungen eingezwängt werden. Wie eine strenge Gouvernante nennt Seidler Caspar David Friedrich darauf den Unartigen. Ach, wie recht Friedrich doch hat, nicht artig zu sein. Der Himmel ist für ihn ein magischer, heiliger Ort. Den kann er nicht zum naturwissenschaftlichen Lehrmaterial herabwürdigen, wie es der Geheimrat gerne hätte, der die Ordnung so schätzt bei den Gesteinen und den Gestirnen und der es eben auch im Himmel lieber übersichtlich hätte. Wenn Friedrich morgens und abends aufbricht zu seinen Spaziergängen an der Elbe, dann liegt oft eine herrliche, feierliche Ruhe über der Landschaft und der Stadt. Am liebsten hat er es, wenn die Nebel alles noch verhüllen oder alles schon wieder in Watte packen und der Wirklichkeit auf diese Weise etwas nehmen von ihrer Zudringlichkeit. Nur die Kirchturmspitzen aus der Altstadt und der Neustadt ragen dann aus den Nebelschwaden. Wenn eine Gegend sich in Nebel hüllt, so schreibt Friedrich, dann erscheint sie größer, erhabener, erhöht die Einbildungskraft und spannt die Erwartung, gleich einem verschleierten Mädchen. Ja, Friedrich liebt es, wenn die Natur einen Schleier vor ihr Angesicht zieht. Und dass er dabei an ein sich verhüllendes Mädchen denkt, zeigt, dass das für ihn fast eine erotische Wirkung hat. Das Nebulöse ist für ihn das Schöne. Wie sind nur die Wolken auf die Bilder gekommen? Also jene Gebilde aus Wasserstoff, die sich in jeder Hundertstelsekunde verändern, die sich aufbäumen und die verlaufen, die sich türmen und die vorüberjagen, die sich vollkommen gewandelt haben, wenn man nur eine Sekunde lang nicht in den Himmel geblickt hat. Wolken zu malen, also richtige, realistische Wolken, das ist für jeden Maler eine riesige Herausforderung. Um 1820, dann geht es plötzlich los. Zwei europäische Maler machen die Wolken zur Hauptfigur. John Constable in England und der Norweger Johann Christian Closen Dahl, der in Italien den Himmel in Öl auf kleine Pappen band. Diese beiden nehmen als erste die Wolken in ihrer Haltlosigkeit wirklich ernst. Da zieht einer von ihnen, John Constable, Sohn eines Müllers, der die Mühle seit Kindheitstagen am Zug der Wolken ausgerichtet hat, um den richtigen Wind für sein Mehl zu bekommen, täglich hinaus in die Weite von Hampstead Heath bei London, nimmt seine Ölfarben und blickt hinauf und malt dann plötzlich Wolken, wie sie noch niemand gesehen hat. Skying nennt er das. Er himmelt den Himmel an. Und erst in diesem Moment erfasst er ihn. Es sind englische Wolken. Nordische Gebilde, herb. Es steckt viel Grau in ihnen, künftiger Regen, viel Wind. Sie jagen über die winzigen Pappen und Leinwände. Der Beginn der Wolkenmalerei ist auch der Einzug der Geschwindigkeit in die Geschichte der Kunst. Es ist frappierend, dass er genau zum gleichen Zeitpunkt das malt, was sein Landsmann Luke Howard ein paar Kilometer weiter in eine Klassifikation der Wolken überführt. Genau am anderen, südlicheren Ende Europas beginnt 1819 der Norweger Dahl in Neapel Wolken zu Kunst zu machen. Der Skandinavier malt die südlichen Himmelsgebilde, die ihn überwältigen. Sie sind geschwängert von der Schwüle, satt grau oder strahlend weiß leuchtend, wie sie über den Golf von Neapel ziehen und trotzig konkurrieren mit der Aschewolke über dem Vesuv. Hier, wo Goethe eine Generation früher auf seiner italienischen Reise erkannt hat, wie die Natur sich in dem Moment verwandelt, in dem man aus dem Fenster blickt und sie zum Bild wird, genau hier verewigt Dahl die Urform der Verwandlung der Wolke in ein Kunstwerk. Und als er dann aus Italien nach Dresden zurückkehrt, dieser Dahl, da zieht er zu Caspar David Friedrich ins Haus und Friedrich gehen die Augen über angesichts dieser Wolkenstudien. Er macht so etwas eigentlich nicht. Es behagt ihm nicht. In der Natur zeichnet er nur. Er schreibt genau auf, welche Farbe der Himmel hat und wo die Schatten liegen. Manchmal nummeriert er sogar die Wolken, die er gezeichnet hat. Später, in seinem abgedunkelten Atelier, erfindet er den Himmel neu. Mit dem Pinsel. Aber ihn direkt malen. In Öl vor der Natur. Immer wieder will ihn Dahl dazu überreden und dann, im Jahr 1824, fängt Friedrich tatsächlich damit an. Er blickt in den Himmel und malt ihn. Drei dieser Ölstudien haben sich erhalten. Sie haben ein zauberhaftes Licht. Das Abendgold, dieses Nachleuchten der Luft über dem Horizont hat er nie so zart und überirdisch gemalt wie hier. In feinsten Abstufungen, minutiös lasiert, schimmern die Farbschichten von Goldgelb über Rosa bis Violett und Blau. Abend, Oktober 1824, hat Friedrich mit der Rückseite seines Pinsels in die noch nasse Farbe geritzt. Er, der kein einziges seiner Bilder signiert hat, nimmt hier den Moment der Entstehung als Signatur. Es sind hellleuchtende Himmel voll warmer Luft. Kaum Wolken darauf, nur angedeutet. Das überließ Friedrich weiterhin Dahl. Er kann das nicht so schnell, er braucht Zeit dafür. Er muss sich ganz langsam hineinfühlen und die Wolken dann wachsen lassen und ziehen, so wie er sie vor seinem inneren Auge wachsen und ziehen sieht. Es wirkt, als habe sich Friedrich kurzzeitig zu der schnellen Himmelsmalerei verführen lassen, als sei er selbst erschrocken, wie gut er, der Himmelskundige, den himmlischen Moment einfassen kann, denn es ist zwar nur ein Abend, den er gemalt hat, aber im Verdämmern dieses einen Abends zeigt er das Verdämmern der ganzen Welt. Das muss Friedrich selbst erschreckt haben. Als hätte er noch einmal den Bewusstseinsschock der Aufklärung an sich erlebt. Er hat das Gefühl, er versündige sich als spontaner Maler der Wolken am Ernst desjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat. Er weiß, dass vor allem die Franzosen in Italien diese Ölstudienmalerei betreiben. Darum ist sie ihm in einem doppelten Sinn suspekt. Sie ist ihm zu katholisch. Doch Friedrich weiß nicht, wo er als Protestant beichten soll, wenn er den heiligen Himmel so schnell malt, als sei er ein Baum. Er scheut davor zurück, wie einfach hier ein Effekt zu erreichen ist, wie die Luft eines bestimmten Moments in wenigen Minuten gemalt werden kann. Und auch genau dies wird ihn verstört haben. Diese Kraft des Bildes, das er nicht mit seinem inneren, sondern nur mit seinem äußeren Auge gesehen hat. Deshalb bei Friedrich immer wieder die Frage, darf man das eigentlich tun, was Dahl da tut? Bringt einen das buchstäblich in Teufelsküche? Der kernige Naturbursche aus Norwegen versteht die Frage gar nicht. Er malt einfach, was er sieht, und das in unerhörter Geschwindigkeit. Wo soll da das Problem sein? Er lacht über all die Bedenkenträger um ihn herum, die frommen Pietisten aus Dresden aber reiben sich die Augen. Hat denn der, der die Wolken zur Hauptfigur am Himmel macht, vergessen, dass es dahinter immer noch eine wichtigere Hauptfigur gibt, nämlich Gott? Ja, in der Konzentration auf die Wolken liegt auch eine erhebliche Provokation. Das dürfen wir nie vergessen. Es gibt Höheres als eine Wolke. So hat der Düsseldorfer Akademiedirektor Schadow gerade all diesen jungen Ölstudienmalern ins Gewissen geredet. Und als die Frau des Malers Karos mit ihrem Mann das Atelier von Dahl besucht und sich bei ihm all die unzähligen Wolkenporträts anschaut, da ist sie angetan von deren technischer Raffinesse, aber doch auch besorgt. Auf dem Nachhauseweg nimmt sie ihren Mann zur Seite, blickt ihn ernst an und fragt, ist der Dahl denn überhaupt noch fromm? Caspar David Friedrich mag als Maler ja bedeutend gewesen sein. Wirklich revolutionär ist er doch als Züchter von Kanarienvögeln. Denn weit bevor der kleine gelbe Vogel sich in Deutschland verbreitet, vertieft sich Friedrich bereits in die Details der Aufzucht und der Säuberung von Volieren und hat zahlreiche der Singvögel um sich. Woher er sie hat, woher er das alles weiß? Ein Rätsel. Eigentlich gibt es vernünftige Bücher erst zwei Generationen nach seinem Tod. Der Katechismus der Kanarienzucht erscheint 1901, der Kanarienvogel als Hausfreund der deutschen Familie ist von 1908. Aber schon 1820 ist der Kanarienvogel Caspar David Friedrichs Hausfreund. Und er schreibt darüber in seinen Briefen an den Bruder so selbstverständlich, als rede er über eine Katze. So macht er sich zum Beispiel ganz genaue Gedanken, wie man die Stangen der Vögel in den Käfigen so bearbeiten kann, dass dort die Läuse hineinkriechen, die man dann hinterher dezent entsorgen kann. Am 2. Oktober 1825 schreibt er an seinen Bruder in Greifswald, »Lieber Adolf, weißt du schon, wie man Kanarienvogel von Ungeziefer reinigen kann?« Statt der gewöhnlichen Stäbe zum Draufsitzen macht man welche von Rohr, wie es um Greifswald so häufig wächst, schneidet etwa 3 kleine Löcher in jeden Stab, etwa wie 0 so groß. In diesen Löchern kriechen die Läuse hinein und von 8 Tage zu 8 Tage pocht man sie aus und gießt zum Übrigen noch kochendes Wasser durch die Stäbe. Was fasziniert unseren Germanen, Liebhaber des nordischen Meeres und der deutschen Flora und Fauna, ausgerechnet an diesem kleinen südlichen Vogel? Eigentlich jedenfalls verbreiten sich die Kanarienvögel erst Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland, von Tiroler Bergarbeitern mitgebracht, die sie bis in den Harz mitschleppen. Aus einem besonderen Grund. Der Kanarienvogel hat, neben der Fähigkeit, schön zu singen, auch die Eigenschaft, sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen Sauerstoff aufzunehmen. Das macht ihn für giftige Gase so empfindlich wie kaum ein anderes Tier. Wenn also in den dunklen, tiefen Schächten der Bergleute unter der Erde der Sauerstoffgehalt so stark sinkt, dass die Kanarienvögel ohnmächtig von ihren Stangen fallen, dann haben die Menschen immer noch 20 Minuten Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Sehr gerne geht Caspar David Friedrich mit seinen auswärtigen Besuchern ins Johanneum neben der Frauenkirche, um dort in dem extra eingerichteten Kabinett der Rosalba die Pastelle von Rosalba Caiera zu sehen. Vor allem von der Darstellung der 4 Elemente, die sie 1746 für den sächsischen Hof gemalt hat, dem Caiera einen großen Karriereschub zu verdanken hat, ist er begeistert. Die 4 Blätter sind voller Anmut und Erotik. 4 Rokokofrauen spielen darauf verführerisch mit den Elementen, mit Feuer, Wasser, Erde und Luft. Friedrich gefällt am allerbesten das Bild der Luft. Darauf versucht eine Dame vergeblich, einen Kanarienvogel einzufangen, der ihr um den Kopf herumschwirrt. Ihr Dekolleté wird durch diese Fangversuche recht, nun ja, luftig. Dieses malerische Rokoko-Gezwitscher ist wahrscheinlich das anstößigste, was Caspar David Friedrich in seinem ganzen Leben gesehen hat. Der Kanarienvogel im Käfig ist in der Malerei des 17. Jahrhunderts noch das Symbol für Jungfräulichkeit. Der amerikanische Schriftsteller Kurt Vonnegut kommt Caspar David Friedrich auf doppelte Weise sehr nahe. Er wird als amerikanischer Soldat in dem Dresdner Keller eines riesigen Schlachthauses gefangen gehalten, das ausgerechnet an genau der Stelle im Ostra-Gehege errichtet worden ist, wo 100 Jahre zuvor Friedrichs wohl sehnsüchtigstes Naturbild spielt, das große Gehege. Auf der trockengelegten Feuchtwiesenlandschaft des großen Geheges spielt im 20. Jahrhundert dann also Slaughterhouse 5, einer der eindringlichsten Antikriegsromane überhaupt. Vonnegut ist in seinem unterirdischen Gefängnis unter dem Schlachthaus, als Dresden in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 von den Alliierten fast dem Erdboden gleichgemacht wird. Sein Held Billy Pilgrim beschreibt die Sonnenuntergänge über der zerstörten Stadt, als seien es Himmel von Caspar David Friedrich. Gegenwart wird zu einer Ruine der Zukunft. Später wird Kurt Vonnegut aus den Kriegserfahrungen im Ostra-Gehege in Dresden eine Canary in the Coal Mine Theory of the Arts entwickeln. Diese Theorie besagt, so Vonnegut, dass Künstler für die Gesellschaft nützlich sind, weil sie so sensibel sind. Sie sind hochsensibel. Sie kippen um wie Kanarienvögel in vergifteten Kohlebergwerken, lange bevor robustere Typen überhaupt eine Gefahr erahnen. 1835 fällt der Kanarienvogelzüchter Caspar David Friedrich fast von der Stange. Er erleidet einen Schlaganfall, ist halbseitig gelähmt. Sein Körper lässt ihn spüren, dass das politische Klima in Deutschland vergiftet ist, dass die geistige Atmosphäre der Karlsbader Beschlüsse allen freien Geistern zunehmend die Luft zum Atmen nimmt. Konsequenterweise wird, als Friedrich am 7. Mai 1840 stirbt, als offizielle Todesursache Lungenlähmung angegeben. Als sich die Lungen der kleinen Emma Friedrich das erste Mal öffnen, am 30. August 1819, und zwar genau zum Glockenschlag um 9:30 und sie die kühle Dresdner Abendluft einsaugt, da schreit sie nicht, nein, sie niest. Sie niest zur Begrüßung der Welt und sie tut es gleich 12-mal. Ob das etwas zu bedeuten hat? Ich weiß nicht. Emma F. So schreibt die erst dreijährige Emma am 10. Dezember 1822 an den Rand eines Briefes ihrer Mutter. Ich weiß nicht sind die einzigen drei Wörter, die von Caspar David Friedrichs Tochter aktenkundig sind. Ob der gute Christ da etwa unwissend eine Existenzialistin gezeugt hat? Was sagt der berühmteste deutsche Maler des 20. Jahrhunderts über den berühmtesten deutschen Maler des 19. Jahrhunderts? Gerhard Richter erklärt, wie wichtig Friedrich für das 21. Jahrhundert ist. Ein Bild von Caspar David Friedrich ist nicht vorbei. Vorbei sind nur einige Umstände, die es entstehen ließen. Darüber hinaus, wenn es gut ist, betrifft es uns. Das Glas vor Caspar David Friedrichs Gemälden ist, bildlich gesprochen, in keinem Jahrhundert entspiegelt. Weder im 19. noch im 20. und schon gar nicht im 21. Jahrhundert. Und so sieht sich jede Zeit immer selbst darin. Ja, diese Selbstreflexion der Betrachter im Glas überlagert sehr oft die zarten Töne der gemalten Bilder Friedrichs dahinter. Über Friedrichs Entdecker, den Norweger Andreas Obar, wissen wir sehr wenig. Als er im Jahr 1893 nach Dresden kommt, trifft er zu seiner großen Verblüffung und Freude in der ehemaligen Wohnung Friedrichs im Haus an der Elbe 33 auf Dahls Sohn Johann Siegwald, der noch zahlreiche Werke Friedrichs aus dem Besitz seines Vaters verwahrt und im Stockwerk darunter auf die hochbetagte Schwiegertochter Caroline. Sie ist die Witwe von Friedrichs Sohn Gustav Adolf, der 4 Jahre zuvor gestorben ist, und mit ihr und den bei ihr verbliebenen Dokumenten beginnt Obars Spurensuche. Immer wieder reist er in den folgenden Jahren nach Dresden und Greifswald, um weitere Bilder und Dokumente ausfindig zu machen. Eine bislang unbekannte Quelle zu Obar selbst sind die Memoiren von Karl Scheffler. Ihm verdankt die Stadt Berlin die schöne Charakterisierung, dass sie dazu verdammt ist, immer zu werden und nie zu sein. Der Rest des Landes verdankt ihm die herrliche Kunstzeitschrift Kunst und Künstler, die um 1900 ästhetische Maßstäbe setzt und die er als Redakteur verantwortet. Und genau dort erscheinen die ersten Texte von Obar über Friedrich. Scheffler beschreibt in seinen Memoiren, wie Obar wirklich jedes Zipfelchen des Lebens von Friedrich zu rekonstruieren versucht, wie er immer wieder in die Redaktion kommt, um von neuen Entdeckungen zu erzählen, als er den Verlobungsring von Caroline Bommer findet oder das große Gehege in einem abgelegenen Damenstift. Obar ist, wie Scheffler schreibt, in Caspar David Friedrich bis über die Ohren verliebt. Genau das hat Friedrich gebraucht. Einen bis über beide Ohren Verliebten. Denn nur deshalb springt der Funke der Liebe bald über auf die, die Augen haben, zu sehen. Vor allem die Museumsdirektoren Alfred Lichtwack in Hamburg, Hugo von Tschudi in Berlin und Woldemar von Seydlitz in Dresden, die um die Jahrhundertwende anfangen, die Bilder von Friedrichs Familie für ihre Museen anzukaufen. Und die alle maßgeblich an der großen Berliner Jahrhundertausstellung im Jahr 1906 beteiligt sind, die Friedrich mit einem Schlag zurückholt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Die Jahrhundertausstellung zeigt unglaubliche 35 Werke Friedrichs, meist aus Familienbesitz. Nur die späteren Helden der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts, also Arnold Böcklin, der Maler der Toteninsel, Anselm Feuerbach und Wilhelm Leibl, sind häufiger vertreten. 3 Helden, die heute längst im Schatten Friedrichs stehen.
Stefan Schad mit der 8. Folge aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Der Bundestag setzt zur Stunde seine Haushaltsberatungen fort. Unter anderem geht es um den Etat von Arbeits- und Sozialminister Heil. Dieser mit Abstand größte Teil des Haushalts umfasst Ausgaben von fast 176 Milliarden Euro. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Los geht es am Morgen im Bundestag mit dem Etat für das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Knapp 11 Milliarden Euro sind dafür in diesem Jahr vorgesehen im regulären Haushalt. Das meiste Geld für Klimaschutzprojekte kommt allerdings aus einem Sondertopf, dem Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF. Dieser Topf kann nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse zwar nicht so viel finanzieren wie ursprünglich geplant, es sind aber immerhin noch rund 50 Milliarden Euro für dieses Jahr. Und die kommen unter anderem aus dem Emissionshandel und aus der höheren CO2-Bepreisung fürs Tanken und Heizen. Mit dem Geld will die Regierung zum Beispiel den Ausbau von Windkraft fördern, den Heizungstausch oder die Ansiedelung von Chipfabriken.